Wo ist mein Sohn? Ist er freiwillig untergetaucht? Oder wer oder was hindert ihn daran, sich bei mir zu melden? Diese Fragen stellt sich Bärbel seit über 10 Jahren, jeden Tag. Ein mysteriöser Fall, jetzt bei Spurlos. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ich bin hier nicht alleine. An meiner Seite sitzt Michael Strasser, mein Kollege seit, ich glaube, 20 Jahren.
Sehr, sehr lange.
Sehr, sehr lange. Wir haben alles zusammen durchlebt, gemacht. Du begleitest alle meine Sendungen und ob ich will oder nicht, bist du mittlerweile mein Freund.
Ja, wir sind befreundet. Ja, ich sag auch Hallo und muss die Frau mir gegenüber ja gar nicht vorstellen. Es ist die Moderatorin, die wie niemand anders fürs Suchen und fürs Finden steht. Wenn sie an die Tür klopft, wird's meistens emotional im positiven Sinne. Mhm. Julia Leischig.
Hallo.
Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammensitzen.
Ja, und erklär du doch mal, du bist doch der Mensch, der die Zahlen im Blick hat, was wir tun und was wir bisher gemacht haben.
Ja, seit rund 18 Jahren suchen wir zusammen vermisste Familienangehörige und in dieser ganz langen Zeit haben sich unglaublich, ja, ich glaube, es sind 70.000 Menschen mittlerweile bei dir gemeldet.
Wahnsinn.
Die um Hilfe gebeten haben und wir konnten bisher bei Bitte melde dich, was wir ja sonst machen, nur einen ganz kleinen Bruchteil helfen und es gibt noch ganz viele spannende und vor allen Dingen mysteriöse Geschichten, die wir bisher noch nicht erzählt haben und die wollen wir hier im Podcast erzählen.
Ja.
Wir versuchen natürlich auch zu helfen, wie wir es sonst auch tun. Das gelingt nicht bei jedem Fall, aber trotzdem sind es spannende, emotionale Geschichten, die wir hier erzählen werden.
Es sind natürlich alles wahre Geschichten, an denen wir sehr nah dran sind. Und mir ist immer wichtig zu betonen, dass wir keine Experten im Sinne von Detektiven, Kriminalbeamten, Profilern sind. Aber wir haben nun mal 18 Jahre Erfahrung im Suchen und manchmal auch Finden von Menschen und geben einfach unsere Einschätzung dazu.
Absolut. Wobei du ja schon, ich glaube, fast 1000 Menschen zusammengeführt hast, Familienmitgliedern. Da kann man schon ein bisschen von Experte sprechen, Julia.
Echt?
Ja.
Krass. Okay, ich finde es aber besser, wenn du das sagst, als wenn ich das, okay. Weißt du, sich selber toll zu finden, ist immer so ein bisschen peinlich, wenn du das sagst, es geht runter wie Öl. Also ich bin Expertin, danke schön.
Du bist Expertin. Heute haben wir ja eine Geschichte, da geht es um ja einen mysteriösen Fall tatsächlich, wo man nicht genau weiß, was aus dem Menschen geworden ist. Es steht der Verdacht im Raum, der Mensch ist untergetaucht. Und da habe ich mich gefragt, Julia, wenn du untertauchen würdest, wohin würdest du denn untertauchen oder wohin würdest du verschwinden? Und kannst du dir überhaupt vorstellen, irgendwie, wie würdest du untertauchen?
Auf jeden Fall würde ich es nicht im Podcast erzählen, weil, weil ich hätte tatsächlich Ideen. Das hat das Reisen mit sich gebracht. Es gibt Gegenden in der Welt, wo man, glaube ich, wirklich so untertauchen kann. Na gut, erzähl ich, weil ich hab's nicht vor.
Ich wollte gerade sagen, jetzt baue ich nicht so einen Spannungsbogen auf, das musst du auch nennen.
Du warst dabei, du bist nämlich mit hingeflogen im Outback in Australien.
Im Outback in Australien,
ja.
Okay.
Also ich glaube, Michael, was wir da so für Typen gesehen haben.
Ja, da findet einen so schnell keiner, da kommt man doch so schwer hin. Ich weiß noch, da waren wir an dem kleinsten Flughafen der Welt mit dem kleinsten Flugzeug. Ich hatte, glaube ich, nie so viel Angst beim Fliegen.
Mhm.
Da kann man sich gut verstecken.
Mhm. Ja. Und da waren wir bei Opalschürfern, die in irgendwelchen alten Eisenbahnwaggons da gelebt haben. Und da habe ich doch schon ein bisschen ehrlich gesagt gedacht, okay, jeder Dritte hier hat eine dunkle Vergangenheit.
Es muss einen Grund geben, warum die Leute da hinziehen. Aber tatsächlich, da würdest du dich verstecken. Ist das ein Ziel? Willst du da mal aus? Willst du auswandern? Ich meine, du warst in 70 Ländern oder ich weiß nicht wie viel.
Ich würde auf gar keinen Fall auswandern. Du hast mich ja jetzt gefragt, ob ich untertauchen würde.
Okay.
Aber ich würde niemals auswandern. Ich möchte auf gar keinen Fall woanders hin.
Ist es so schön bei dir zu Hause, dass du da bleiben möchtest?
Ich finde diesen Gedanken, dass immer alle woanders hin wollen, den mag ich nicht. Ich mag gerne da sein, wo ich bin. Also ich reise natürlich gern, aber ich bin sehr, sehr gern zu Hause. Und es macht mich auch unruhig, wenn andere immer auswandern wollen. Das
Warum?
Nervt mich. Weil ich gern alles so bei mir habe. Ich bin einfach so, ich weiß, es klingt komisch, aber ich bin so ein kleines Heimchen. Also es macht mich einfach glücklich zu Hause. Weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe?
Nee, was hast du gemacht?
Ich habe zum Beispiel, und das macht mich glücklich, wenn ich darüber rede. Ich habe, kennst du, die haben jetzt alle so Plastikboxen, wo die ihre Haushaltswaren reinmachen.
Mhm.
Das ist gerade so ein Trend. Ich dachte erst, naja, das ist halt nur so ein TikTok, Instagram-Trend. Trend und ist unpraktisch. Aber dann gab es bei Porter 20%, darf man das sagen, Porter? Und dann habe ich mir diese Boxen geholt und habe 2 Tage lang meine ganzen Nudeln, Linsen, was weiß ich, in diese Boxen getan und habe das alles neu angeordnet. Und es hat mich sehr zufrieden gemacht.
Ich lerne immer wieder was Neues über dich, Julia. Ja, das ist faszinierend.
Ich habe gelernt, dass ich anscheinend einen Glasnudelfetisch habe, weil ich habe in meinen Schubladen 8 Packungen unbenutzte Glasnudeln gefunden. Also es ist faszinierend, was man so alles so einkauft. Hast du das auch? Dass man immer wieder so neu einkauft und es verschwindet irgendwo.
Nee, ich bin immer so ein Just-in-Time-Einkäufer, aber ich finde es gerade total faszinierend, weil wir haben ja lange zusammen im Büro gesessen irgendwie und da hatten wir mal eine Wand komplett tapeziert mit deinen Flugtickets. Du bist, glaube ich, die Frau, die ich kenne, die am weitesten gereist ist und die erzählt mir, dass sie zu Hause irgendwie am liebsten zu Hause Nudeln eintuppert. Das ist auf jeden Fall faszinierend und ich habe schon wieder was über dich gelernt. Auch nach 18 Jahren gibt es immer wieder neue Dinge.
Ja, ich brauche den Heimathafen. Aber lass uns mal über die Geschichte heute sprechen, denn die ist tatsächlich ziemlich mysteriös.
Genau, es geht um einen Menschen, der nicht zu Hause bleiben wollte. Jemand, der seine Familie verlässt, sein Leben, der einfach untertaucht, ohne Vorwarnung. Oder aber, man weiß es nicht, vielleicht steckt etwas ganz anderes hinter dem Verschwinden.
Dezember 2012, 2 Wochen vor Weihnachten. Es ist schon richtig frostig draußen. Bärbel ist gerade nach Hause gekommen. Sie hängt ihren Wintermantel an die Garderobe. Bevor sie, wie jeden Tag um die Zeit, beginnt, das Mittagessen zuzubereiten, greift sie noch schnell zum Telefon. Automatisch wählt sie die Nummer, die ihr so vertraut ist. Am anderen Ende meldet sich Carsten, ihr Sohn. "Hallo Mama", sagt er. Die Mutter merkt sofort, irgendetwas stimmt nicht. Carsten wirkt irgendwie so aufgeregt und unruhig. Im Hintergrund sind Fahrgeräusche zu hören. Sie weiß nicht, ob er allein ist. Aber offensichtlich sitzt Carsten in einem Auto. Die beiden wechseln einige Worte. "Nichts Besonderes. Was machst du? Wie geht's dir?" Doch ziemlich schnell unterbricht Carsten das Gespräch wieder. Sehr abrupt. Er könne gerade schlecht sprechen. "Rufst du morgen an?" fragt Bärbel. Die ganze Zeit hat sie das ungute Gefühl, ihr Sohn steckt in Schwierigkeiten. "Ja, Mutti, ja", sagt Carsten. Bärbel will sich verabschieden. Da legt er auch schon auf. Dieses Telefonat vor über 10 Jahren ist das letzte Lebenszeichen von Bärbels Sohn.
Eine Sache müssen wir gleich am Anfang kurz erklären. Aus rechtlichen Gründen mussten wir den Namen von Bärbels Sohn ändern. Wir können auch einige Daten nicht nennen, aber es ist eine komplett wahre Geschichte, so wie wir sie heute hier erzählen.
Ja, diese Geschichte hier ist, wie wir es schon betont haben, eine mysteriöse Geschichte. Und rückblickend hat sich das auch schon angekündigt. Das sagt auch Bärbel selber.
"Das, was nicht stimmt, haben wir beide, mein Mann und ich, gemerkt. Aber dass es so schlimm wurde, das haben wir nicht gewusst."
Ein ungutes Gefühl. Dabei hat eigentlich alles ganz normal angefangen.
In den 70er Jahren lebt Bärbel mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einem kleinen Ort in Sachsen, ganz nahe der tschechischen Grenze. Sie arbeitet als Spinnerin in einem Textilunternehmen. Ihr Mann ist in derselben Firma in einer Transportkolonne tätig. 1978 ist Bärbel wieder schwanger. Ihr Mann leistet gerade seinen Wehrdienst bei der NVA, als die Wehen einsetzen.
"Ich kann mich noch genau an die Geburt von meinem Sohn erinnern. War schwer gewesen. Sein Vater war noch bei der Armee, ich war alleine. Und er wollte nicht raus, aber alles gut. Und als Kind, denn er hat dann noch eine große Schwester, 1,5 Jahre älter. Und dann haben wir da gewohnt."
Ja, eine kleine, glückliche Familie. Das bleibt auch so. Bärbel erinnert sich gern an die Kindheit ihres Jungen.
"Mein Sohn als Kind war ein ruhiges Kind eigentlich. Sehr ruhig. Den konnte ich in eine Ecke setzen. Der hat da gesessen und gespielt stundenlang. Der hat immer gerne gegessen. Richtig gerne. Da war eine Wonne, ihm eigentlich auf eine Art zuzugucken. Und die Schlafen war auch sein Ding. Na, die waren früher viel draußen, die Kinder bei uns. War ja DDR-Zeiten. Und abends um 6 Uhr, wenn die Kirchenglocken, mussten sie zu Hause sein.
Das kenne ich bei mir zu Hause auch. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, in Niedersachsen, also nicht im Osten, aber in Niedersachsen. Mhm. Und ich musste immer nach Hause kommen, wenn die Straßenlaternen angehen.
Echt?
Da ist man den ganzen Tag draußen rumgelaufen, irgendwie, man ist nur bei den Straßenlaternen nach Hause gekommen. Wie war das bei dir?
Und jetzt kommst du nach Hause, wenn es hell wird morgens.
Manchmal ja, aber dafür bin ich dann auch schon ein bisschen zu alt.
Das war bei mir ähnlich. Und wenn ich die Mutter, die Bärbel hier so erzählen höre, ist man ja sofort zurückversetzt in diese Zeit. Mhm. Ich finde, in den 70ern, bei dir eher Anfang 80er, du bist ja viel jünger als ich, 3 Jahre. war alles so ritualisiert, weißt du?
Ja.
Ich finde, ein Punkt war immer, kann ich mich ganz genau erinnern, wann ist der Tag, wann ich das erste Mal kurzärmlich geben darf. Mhm. Das war immer die Zeit, das war dann Sommer. Oder wann darf ich mein erstes Eis haben? Das war immer im Freibad, es war immer Stangeneis und es war immer die große Frage, Kirsche oder Cola. Kennst du es noch, Stangeis?
Ja, ich kenne das total. Wir hatten auch ein Freibad direkt daneben an, haben wir gewohnt irgendwie. Und dann gab es tatsächlich auch bei mir das Eis immer da als erstes Jahr war dort.
Warst du Kirsche oder Cola?
Ich war Vanille.
Ah, Vanille-Stangeis gibt es gar
doch,
nicht.
Doch, natürlich. Es gibt diese.
Es gibt
diese,
doch nicht Stangeneis-Vanille.
Doch, natürlich gibt es
das
die.
Das ist Wassereis.
Nein, ich meinte nicht dieses Wassereis. Es gibt dieses Milcheis, das gibt es auf jeden Fall.
Oh, der feine Herr, das war teuer. Ich hatte Stangeneis.
Genau. Aber tatsächlich das Gefühl, was wir gerade haben, eine glückliche Kindheit auf dem Land, genau das Gefühl hat man bei Bärbel und ihrem Sohn auch. Da schien auf jeden Fall alles sehr harmonisch zu sein. Und das ist ja eigentlich ganz bezeichnend, wenn man da mal kurz einhakt, weil wir wissen ja schon, was kommt. Da wird in der Zukunft etwas passieren. Und die meisten Fälle, die wir hatten, wo Menschen spurlos verschwinden, kommen die ja eigentlich aus zerrütteten Familien in irgendeiner Art und Weise, wo es nicht so schön war. Und dann zeichnet sich sehr früh ein Bild ab. Aber hier haben wir eine Geschichte, in der eigentlich jetzt erstmal in der Kindheit alles schön war. Eine positive Geschichte.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man schon sagen, das ist natürlich die Perspektive der Mutter auf diese Geschichte, auf ihre Familie. Wir haben keine, wie ich das immer nenne, Vogelperspektive, einen ganz objektiven Blick, der vielleicht etwas sehen würde, was schon andeuten würde, dass Carsten irgendwas in sich entwickelt, dass er so ein Mensch ist, der vielleicht andere hinter sich lassen will, das können wir alles nicht wissen. Andererseits könnte es natürlich sein, dass genau dieses harmonische Familienleben und diese glückliche Kindheit umso mehr die Frage aufwerfen, was ist hier passiert? Hier muss vielleicht auch was von außen passiert sein. Hm. Weißt du?
Am Anfang ist es auf jeden Fall erstmal eine glückliche Ausgangssituation, wie er aufgewachsen ist. Das wird sich später ändern, dazu kommen wir nachher noch. Carsten beendet auf jeden Fall erstmal seine Schule, schon nach der 8. Klasse. Und zunächst weiß er nicht, wie es weitergehen soll, doch das ändert sich relativ schnell.
Wo denn nachher die Zeit war, für einen Beruf sich zu entscheiden, da sagt er mitten mal Dachdecker. Mein Sohn hat in der DDR noch gelernt, 3 Jahre. Er war auch immer fleißig, arbeiten immer fleißig.
Bärbels Sohn macht also eine Lehre zum Dachdecker. Das war sein großer Wunsch damals. Der junge Mann wirkt auf seine Mutter glücklich und fleißig und motiviert. Doch als er 1998 seinen Abschluss in der Tasche hat, läuft plötzlich nichts mehr wie geplant. Die Wende trifft damals viele Orte in den neuen Bundesländern schwer. Arbeit zu finden, ist für viele Menschen nahezu unmöglich geworden. Und auch für Bärbels Sohn geht es nach der Lehre beruflich nicht mehr weiter.
Nach der Wende ist bei uns, also sehr, sehr viele Firmen, für den kleinen Ort wohnen kaputt gemacht, geschlossen. Wir wohnen arbeitslos. Er nach der Lehre wurde nicht übernommen. Es gab keine Arbeit mehr. Und die Jugend, aber es sind so ja selbst noch viele in mein Alter mit rübergemacht. Und mein Sohn wollte nie. Er wollte nie im Westen. Eigentlich habe ich ihn getrieben.
Das hatten wir ja relativ oft. Wir hatten schon bei Bitte melde dich relativ viele Geschichten, wo die Wende so ein einschneidendes Erlebnis war, wo ganze, ja, alles durcheinander gewürfelt wurde, oder?
Ja, ich glaube, dass damals für viele Menschen dort die Welt so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und das war tatsächlich oft so ein einschneidender Punkt. Also bei vielen Menschen gab es dadurch in der Vita einen regelrechten Knacks, das stimmt.
Und viele haben sich da auch aus den Augen verloren. Da haben wir schon diverse Geschichten zusammengeführt oder gesucht und das ist schon öfter vorgekommen. Ist ja auch ein bisschen verständlich, weil da hat sich alles einmal
neu sortiert.
Neu sortiert, ja.
Ja. Und man war dann erstmal, glaube ich, damit beschäftigt, eben sich neu zu orientieren und hat vielleicht manchmal den Blick fürs wirklich Wichtige, für die lieben Menschen um dich herum, manchmal sogar verloren.
Carsten ist damals 20 Jahre alt, als es soweit ist. Und so gerne Bärbel den Jungen auch bei sich behalten würde, sie weiß sehr genau, dass ihr Sohn zu Hause in Sachsen keine Chance hat. Deshalb bekniet sie ihn förmlich, seinen Freunden zu folgen, die alle schon in den Westen gegangen waren und dort auch gute Arbeit gefunden hatten. Dass sie ihn drängt, umzuziehen, wird Bärbel später noch bitter bereuen. Carsten gibt ihrem Drängen aber irgendwann nach.
Er wollte nie in Westen. Freunde sind schon rübergegangen. Ich habe gesagt, mach mit. Nein, nein, nein. Naja, und nach 2 Jahren, nach der anderen Stelle, dann ist er doch mit rüber nach dem Westen. Er ist nach Baden-Württemberg gegangen, hat dann eine Wohnung mit jemandem zusammen gehabt. Und da haben wir gesagt, Möbel kannst du mitnehmen von zu Hause. Da kam er mit einem Transporter, hat auch Möbel alles mitgenommen. Und wo er da losgefahren ist, da bin ich im schwarzen Loch. Mein Mann auch. Da wussten wir, unsere Kinder kommen nicht mehr nach Hause.
Was Bärbel damals nicht ahnt, ist, es wird schon sehr bald ein Abschied für immer. Denn dieser eigentlich nicht gewollte Umzug in den Westen ist rückblickend der erste Schritt des Verschwindens.
Ja, zunächst, auch wenn Bärbel der Abschied natürlich schwer fiel, scheint aus Bärbels Sicht auch alles gut zu laufen. Ihr Sohn hat endlich Arbeit gefunden. Das berichtet er zumindest. Und er kommt regelmäßig nach Hause. Die Stimmung ist zunächst unbeschwert und herzlich.
Wenn er mal bei uns zu Besuch kam, also die Begrüßung auch das Wochenende, wenn er da war oder Feiertage, war immer herzlich, sehr herzlich. Und er ist auch wie groß. Mein Mann war auch sehr groß, sein Vater. Und dann kam er immer zu mir. Na, meine kleine Mutti.
Ja, doch diese Fröhlichkeit ist trügerisch. Nach ein paar Monaten spürt die Mutter, dass ihr Sohn sich verändert. Der junge Mann, der als Kind immer so unglaublich gerne gegessen hat, wird immer dünner und rührt die Speisen auf den Tellern kaum noch an. Egal welches Leibgericht von früher Bärbel ihm auftischt, Carsten will nicht essen. Das fällt der Mutter auf. Irgendetwas, vermutet Bärbel, läuft in seinem Leben drüben im Westen gar nicht wie geplant. Hat er Geheimnisse vor ihr?
Was zunächst mehr ein mulmiges Gefühl ist, wird immer konkreter. Denn langsam wird Carstens Verhalten mysteriös. Ganz in der Nähe ihres Hauses verläuft die tschechische Grenze. An Wochenenden kurz mal rüber ins Nachbarland zu spazieren, ist seit Jahren üblich in Bärbels Familie. Doch plötzlich scheint es Probleme zu geben.
Das ist nicht weit bei uns zur tschechischen Grenze. Und vor dem Schlachtbaum hat er Kehrtwendung gemacht. Er hat seinen Ausweis vergessen. Und das haben wir 2 oder 3 Mal erlebt. Und das haben wir ihm dann auch nicht mehr geglaubt. Er war richtig sehr ruhig in sich gekehrt. Und wenn wir das Gespräch gesucht haben mit ihm, ist er aufgestanden und ist ins Kinderzimmer gegangen. Und dann war er aber auch mal so richtig so großkotzig, überschlau. Als wie, was sind wir, was ist der Westen? Wir kommen mit dem Westen scheinbar nicht zurecht. Und da vermuten wir ja, mein Mann und ich, dass er irgendwo da reingerutscht ist.
Um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also die Familie geht ganz oft zur tschechischen Grenze und Tschechien ist ja erst 2004 Mitglied der EU geworden. Das heißt, es gab damals, als sie darüber gelaufen sind, noch Passkontrollen. Also es ist ganz offensichtlich, dass er vermeiden wollte, dass er in einer Passkontrolle gerät und da seine Papiere vorzeigen muss, was ja schon mal sehr mysteriös ist. Aber das müssen wir gleich mal kurz besprechen. Aber vorher, bist du nicht auch an der tschechischen Grenze groß geworden? Ja. Bist du auch immer darüber gelaufen?
Ja, also nicht rübergelaufen.
Was hat man denn da gemacht?
Nicht rübergelaufen. Also zunächst muss ich sagen, ja, es war so eine Viertelstunde von uns weg. Und bevor die Wende war, war das für mich als Kind immer so das Ende der Welt. Denn man wusste, da ist der eiserne Vorhang. Mhm. Und irgendwie dachte ich immer, da geht die Welt nicht weiter. Und nach der Grenzöffnung ist man da zum Einkaufen hingefahren.
Zum Einkaufen?
Kaffee und andere Sachen waren da einfach viel günstiger. Und meistens hat einen irgendein Freund mitgenommen, damit der noch eine Stange Zigaretten mehr kaufen durfte. Aber was auf jeden Fall immer war, daran erinnere ich mich, dass die Kontrollen auch später da schon relativ streng waren.
Mhm. Trotzdem ist man darüber. Brauchte man so viel Kaffee oder war das auch...
aber das war, wie die Leute in NRW an der Grenze nach Holland fahren, weißt du?
Ah, okay.
Manche sind auch abends dort dann in die Disco gegangen oder klar, man hat sich da geöffnet. Dann weiß ich noch, gab es die ersten Pärchen, jemand von uns aus der Stadt mit jemandem von dort. So war das.
Dieses mulmige Gefühl, über eine Grenze zu treten und eine Passkontrolle, das kennt jeder, obwohl man ja eigentlich gar nichts Illegales tut.
Ja.
Ich meine, wir sind ja selber relativ viel oder sehr viel gereist durch die ganze Welt und standen oft an Passkontrollen. Und obwohl man ja gar nichts zu befürchten hatte, gar nichts gemacht hat, ist das ja immer so ein komisches Gefühl, wenn man da seinen Pass vorzeigen
Total.
Muss. Und man hat immer das Gefühl, oh Gott, die gucken einen so hart an, irgendwie, die ziehen mich hier gleich raus.
Ja.
Da haben wir auch schon die wildesten Sachen erlebt auf unseren Reisen mit Bitte melde dich.
Was meinst du?
Also ich hatte einmal den Fall, irgendwie, da haben die mich rausgezogen und das ist witzigerweise, war es tatsächlich genau die Reise, die du eben angesprochen hast, unabgesprochen, nämlich das Outback. Da sind wir in der Golden Coast gelandet und da erinnere ich mich wie heute noch dran, dass wenn wir da so reisen, irgendwie nimmt ja jeder so seinen Koffer vom Band und ich hatte den Koffer vom Band genommen von unserem Tonmann.
Oh Gott.
So, und dann
das ist ja immer ganz gefährlich mit dem Equipment.
Und da stand auf einmal zwei Polizisten hinter mir, die mir auf die Schulter tippten und dann haben die gesagt, ich müsste bitte mitkommen, der Hund hat angeschlagen bei dem Das weiß ich euch, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und dann kam ich tatsächlich in so ein Verhörzimmer. Und ihr wart alle schon weg, du warst schon draußen. Irgendwie der Kameramann muss ja irgendwie da noch Papiere machen. Und dann haben die mich das auspacken lassen. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, da hat irgendjemand was reingetan oder irgendwas. Ich hab mich schon in australischen Gefängnis
gesehen.
Oh Michael,
gesehen. Ich hätte das dich da rausgeholt.
Das war ganz
das
schlimm.
Wusste ich
aber
gar nicht mehr.
Doch. Und das war dann letztendlich, haben die aber nur mich das eine Viertelstunde auspacken lassen. Mir rutschte das Herz in die Hose. Und danach haben die einfach gesagt, you are fine, you can go. So, und dann war ich durch. Das war einfach so eine Stichprobenkontrolle. Oh so, und da muss ich immer dran denken, ich habe immer Angst, irgendwie rausgezogen zu werden.
Ich hole dich, egal wo du bist. Bei mir ist es mittlerweile in Deutschland eher gegenteilig.
Ja?
Ja.
Warum? Weil die Leute dich erkennen, oder?
Ja, also in Düsseldorf und in Frankfurt gibt's, also gerade an der Kofferkontrolle, ne, am Handgepäck, gibt's auch Leute, die mittlerweile sagen, ach, Frau Leischig, lassen Sie die Jacke an, gehen Sie durch. Gehen Sie durch, Frau Leischig, wo fahren Sie hin heute? Also das ist ganz angenehm mittlerweile. Ich habe da einen Vertrauensbonus.
Ja, du bist da ja auch sehr oft.
Ja.
Aber zurück zu unserer Geschichte, es ist ja tatsächlich so, das ist ja jetzt ja der erste Punkt. Bisher haben wir ja das Bild gezeichnet von einer glücklichen Kindheit, die der Carsten hatte. Und jetzt wird sein Verhalten merkwürdig. Das den Pass nicht zeigen, ja, was lässt das für Schlüsse zu? Also was vermutet man? Er wollte nicht in die Fänge der Behörden kommen in irgendeiner Art und Weise.
Auf jeden Fall. Ich meine, die profanste Erklärung ist, er hat ihn verloren. Aber ich glaube, wenn die Mutter da so mehrfach ein ungutes Gefühl hat, ich meine, dann hätte er sich einen neuen besorgt oder
Absolut.
So. Er wollte da nicht registriert werden, ne? In irgendeiner Form.
Das klingt ja irgendwo danach, als wenn er irgendwo schon auffällig geworden ist. Als wäre er schon mal, würde er gesucht, wäre das Schlimmste. Oder irgendwo, als wenn er Schulden hätte oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall.
Man stolpert da drüber. Ne? Uns werden immer Geschichten erzählt und es gibt Dinge, wo du dann sofort drüber stolperst und das ist so ein Punkt.
Ja, also es gibt ja eigentlich gar keine normale Erklärung, warum man das nicht machen. Also mir fällt kein Grund ein, warum man in einem normalen Leben davor Angst haben sollte, wenn man in ein anderes Land geht. Also es wird mysteriös an dieser Stelle.
Und es wird alles immer mysteriöser. Im Frühjahr 2005 ruft Bärbel ihren Sohn an. Die Eltern möchten ihren Jungen gerne in seinem neuen Zuhause in Baden-Württemberg besuchen. Carsten, das merkt Bärbel sofort, ist von dieser Idee gar nicht begeistert. Und er versucht ganz offensichtlich bis kurz vor ihrer Abreise zu verhindern, dass seine Eltern sich auf den Weg machen.
Aber da hat er vorher noch angerufen, wir können nicht kommen, seine Wohnung steht unter Wasser. Da haben wir aber beschlossen, wir fahren trotzdem. Das haben wir am Telefon gesagt. Und wir sind gefahren. Dann hat er uns auch dann vom Bahnhof abgeholt, mussten mal in so eine andere Wohnung, die war so ein bisschen verkommen. Dann ist er mitten mal einfach raus aus der Tür, sagte Mutti, Vati, ich geh mal in meine Wohnung Wäsche holen. Ich sag, na Vati, geht mit. Ich mach hier ein bisschen Ordnung und Vati hilft dir da ein bisschen. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, war er aus der Tür raus. Und wir wussten ja auch nicht, wo. Mitten mal kam er auch gerade dann gleich wieder um die Ecke. Der muss sich Geld besorgt haben. Weil vorher hat er nicht gleich Geld gehabt, haben wir auch gemerkt. Und dann hat er mit dem Markt Geld gehabt. Also da hat schon lange OMB bei ihm gekriselt. Wir wissen es einfach nicht.
Ja, das ist tatsächlich merkwürdig, das mit der Wohnung. Also er hat so eine Ausrede von Wasserschaden, bringt sie in irgendeine runtergekommene Wohnung. Das ist mysteriös.
Vielleicht war es auch so eine Halbwahrheit, weißt du? Also ich finde, dass es oft so ist, wenn Menschen ja so ein Lügenkonstrukt aufbauen, glauben sie oft auch selber daran irgendwann. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn die das oft genug erzählen, ich glaube, das ist sogar wissenschaftlich belegt, dann glaubst du das.
Vielleicht hat er seinen Eltern ja auch nur erzählt, dass er da einen Job hat und regelmäßiges Einkommen, und das hat er gar nicht. Irgendwie klingt für mich alles so ein bisschen seltsam gelogen.
Man fragt sich halt auch die ganze Zeit, okay, steckt da irgendwas Illegales, irgendwelche Machenschaften dahinter? Oder ist da einfach jemand, der komplett gerade den Halt im Leben verliert? Ich finde, das ist ja die ganze Zeit so diese beiden Fragen, die da so im Raum schweben. Ne? Ist da noch was von außen? Also sind es Schwierigkeiten, die ihm gemacht werden, weil er sich mit den falschen Leuten eingelassen hat? Oder ist da jemand, der einfach strauchelt?
Ich erinnere an den Pass und die Problematik. Ich glaube, das spricht für mehr als Straucheln.
Das Wochenende der Familie wird dann aber überraschenderweise doch noch ganz nett. Carsten lädt seine Eltern zu einer Fahrt mit dem Ausflugdampfer ein. Das Wetter ist herrlich. Bärbel ist rundum zufrieden. Ihr Junge ist plötzlich fürsorglich und lustig. Ziel der Tour ist ein altes Städtchen in der Nähe. Carsten führt seine Eltern durch die alten, verwinkelten Gassen. In einem einfachen Landgasthof essen die drei zu Mittag. Dann geht es wieder zurück zum Schiff.
Danach reisen die Eltern ab, aber mit dem feinen Gespür einer Mutter fährt Bärbel trotzdem mit einer unguten Vorahnung nach Hause.
Ich bin mit gemischten Gefühlen nach Hause. War so schön bei ihm. Nach Hause gefahren, angerufen, wir sind gut angekommen und dann war Funkstille.
Es war Funkstille. Bärbel sagt noch Bescheid, dass sie gut angekommen sind, und ab da geht plötzlich niemand mehr an Carstens Handy. Am Anfang denken sich die Eltern ja noch gar nichts. Es war ja schon öfters vorgekommen, dass Carsten sich tagelang nicht meldet. Aber mit jeder Woche, die verstreicht, wird ihr Gefühl mulmiger. Carsten ist nicht mehr zu erreichen.
Das ist ein Punkt, den ich immer nie verstehe bei solchen Geschichten. Weil wenn ich Elternteil bin und mein Kind ist nicht zu erreichen und ich fange an, mir Sorgen zu machen, dann setze ich mich doch ins Auto, in Zug oder sonst was und fahre zu dieser Adresse, wo ich zuletzt war, und klingel da an der Tür.
Ja.
Das finde ich immer unschlüssig.
Ja, ich glaube, wenn man da so im Nachhinein drauf guckt, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, für Menschen wie Bärbel ist es eine größere Hürde, da einfach hinzufahren. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube so ein bisschen. Also es war ja auch eine andere Zeit, muss man sagen. Heute ist, wenn sich jemand auf eine WhatsApp nicht meldet nach 3 Sekunden, irgendwie macht man sich Sorgen. Damals war es, glaube ich, auch noch anders.
Ja. Und ich meine das ohne Arroganz, sondern ich versuche mich nur in sie reinzuversetzen. für Bärbel war auch, glaube ich, diese Reise zu ihrem Sohn, das war schon eine große Sache. Und vielleicht wollte sie ihn auch nicht überfordern, weißt du? Ich glaube, auch oft ist dann schon so, dass man Angst hat, dass der andere dann in eine Abwehrhaltung geht, wenn man da dem zu sehr auf die Pelle rückt. Das fühle ich oft in solchen Geschichten. Es ist nicht so schwarz oder weiß.
Das hat sie eben ja auch gesagt irgendwie. Sie sagte, er wurde großkotzig in Anführungszeichen. Also da ist ja immer auch so eine zwischenmenschliche Komponente. Vielleicht war das das, was sie da irgendwie gehindert hat. Und nochmal ist es ja tatsächlich eine komplett andere Zeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin damals mit 18 durch halb Europa geinterrailt irgendwie und da hat man sich bei seinen Eltern auch sehr lange nicht gemeldet. Und das war vollkommen okay, weil wirklich damals war man noch nicht so online verbunden wahrscheinlich.
Ja, man kann sich das jetzt nicht mehr vorstellen. Ne? Ich bin auch nach Italien mit einer Landkarte gefahren und habe mich dann irgendwie Ende der Woche mal gemeldet bei meinen Eltern. Ob das jetzt besser oder schlechter war, weiß ich gar nicht.
Aber wenn ich mir dann ernsthafte Sorgen mache und wir reden jetzt ja über längere Zeiträume und ich sag mal nach 3-4 Wochen oder so, kann man ja durchaus mal sagen, wir gehen zur Polizei. Warum macht man das nicht?
Ja, aber jetzt stell mal vor, andersrum. Carsten hat sich einfach nur nicht gemeldet und dann hörst du als erwachsener Mann, ja, die rennen da einfach zur Polizei. Dann wäre der wahrscheinlich stinksauer gewesen. Ich glaube schon, dass solche Gedanken da auch mit reinspielen. Und ich stelle auch fest, dass Menschen in ihrer Angst und in ihren Fragen und Sorgen, die sie da haben, wie gelähmt sind innerlich. Handlungsunfähig in dem Moment vielleicht.
Das kann tatsächlich sein. Auf jeden Fall, die Monate vergehen und Bärbels Sohn ist und bleibt nicht mehr zu erreichen. Irgendwann beschließt Bärbel dann tatsächlich, sich auf die Suche zu machen, kann vor Ort aber tatsächlich nichts erreichen. Auch Anfragen bei Ämtern, die sie dann macht, bringen sie nicht weiter. Carsten ist wie vom Erdboden verschluckt.
Der Besuch bei ihrem Sohn war im Sommer 2005. Fast ein Jahr vergeht ohne ein Lebenszeichen von Carsten. Dann plötzlich, es ist inzwischen später Frühling, klingelt das Telefon.
Im Jahr 2006 haben mal junge Männer bei uns angerufen. Ich bin ran, hab mich gemeldet. Und dann haben sie nach meinem Sohn gefragt, ob der zu Hause wieder ist. Ich sag, nein. Wer sind sie? Die haben nur Vornamen gesagt. Und haben gesagt, na, er hatte bei uns mal gewohnt. Und dann hat er sich noch ein Fahrrad mitgenommen, sprich geklaut. Hat auch von jemandem wohl die Bankkarte mitgenommen. Aber mehr wissen wir nicht. Und die jungen Männer haben auch keine Ansprüche an uns gestellt, dass wir die Schulden bezahlen sollen. Überhaupt nicht. Also die jungen Männer wollten wirklich wissen, wo er abgeblieben ist. Die haben sich ja eigentlich Sorgen gemacht. Die müssen den ja gesucht haben auch scheinbar. Und woher sind die an unsere Telefonnummer denn mit mal gekommen? Wir waren baff, wir haben nie wieder was von den Männern gehört.
Bei dem Anruf der Männer ist Bärbel natürlich sehr aufgeregt. Sie kann sich im Nachhinein nicht erinnern, dass sie einen Ort genannt hätten und eine Telefonnummer haben sie auch nicht hinterlassen. Die Tatsache, dass Carsten die Männer aber beklaut hat, bestätigt Bärbels Gefühl, ihr Sohn steckt in großen Schwierigkeiten. Wobei, hier muss ich Ihnen das mal ganz kurz sagen.
Ja.
Die Mutter wartet jetzt schon mehrere Monate, eine Ewigkeit darauf, dass ihr Sohn sich meldet. Und da meldet sich endlich jemand, der da auf jeden Fall in Verbindung steht. Und sie hakt da nicht nochmal nach, was so Orte und Telefonnummer nach angeht. Das finde ich irgendwie auch merkwürdig.
Nee, ich finde das gar nicht merkwürdig. Also,
aber
klar,
wenn du die ganze Zeit warten würdest, dass mein Sohn sich meldet, dann habe ich doch Stiftpapier am Telefon bereit liegen, weil ich die ganze Zeit hoffe, dass irgendetwas passiert.
Aber Michael, versetz dich doch mal in die Lage dieser Mutter. Man merkt ja auch, wenn sie jetzt davon erzählt, dass sie da immer noch unter Schock steht. Die war da schlichtweg überfordert. Also ich finde, du darfst da nicht so von dir ausgehen. Du würdest da wahrscheinlich journalistisch versiert dran gehen, was auch objektiv richtig wäre. Natürlich könnte man sich das fragen, aber ich kann ganz klar nachfühlen, dass Bärbel einfach unter Schock war.
Ja, wahrscheinlich ist es menschlich irgendwie.
Genau.
Also, dass man sich auf, aber irgendwie tatsächlich ein bisschen wundert es mich auch. Und was mich auch wundert, muss man bei der Stelle mal sagen, Das klingt jetzt wie eine blöde Frage, aber warum meldet er sich nicht? Er hat doch nichts zu befürchten, egal was der Fall ist. Entweder ist er in Schwierigkeiten mit dem Gesetz, er ist von anderen Menschen unter Druck gesetzt oder wie auch immer, ihm geht es schlecht. Es gibt doch keinen Grund, mal ganz kurz sich zu melden und zu sagen, hallo, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut.
Gut, dazu wissen wir einfach zu wenig über die Umstände seines Verschwindens, muss man sagen. Vielleicht hat er schlichtweg Angst, sich zu melden. Wenn da wirklich noch Menschen von außen irgendeinen Einfluss auf ihn haben.
Aber vor was sollte er Angst haben?
Naja, also, dass die Eltern auch mit reingezogen werden. Schau mal, da haben ja jetzt sich auch irgendwelche seltsamen Anrufer schon bei den Eltern zu Hause gemeldet. Das finde ich schon merkwürdig. Tatsächlich muss man dieser Frage auf den Grund gehen. Und wir haben dazu einen Psychologen, den Ulrich Schmitz aus Köln, genau diese Frage gestellt. Ob Angst der Grund für Bärbes Sohn gewesen sein könnte, sich nicht bei seinen Eltern zu melden. Angst davor, ihnen zu erzählen, wie es wirklich in seinem Leben aussieht.
Ja, Angst in dem Sinne würde ich, im klassischen Sinne, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir sprechen hier mehr über Scham. Dass er sich gegebenenfalls schämt, sein Scheitern den Eltern preiszugeben, das muss man auch erstmal zugeben können. Wir müssen ja erst einmal sehen, dass er etwas vorhatte. Er zog aus, um die Welt kennenzulernen. Er zog aus, um etwas aus sich zu machen. Er zog aus, um es sich gegebenenfalls auch den Eltern zu beweisen. Und er hatte Hoffnungen, Wünsche, Bilder. Und wir können annehmen, dass die Erwartungen, die er an sich selbst gestellt hat, die vielleicht auch von den Eltern, Mutter, Vater, je nachdem, geprägt waren, mehr oder weniger ausgesprochen waren, in der Luft lagen, nicht erfüllt hat. Und eine Vermutung wäre dann natürlich, dass die Enttäuschung sich selbst gegenüber so groß ist, dass er das den Eltern gegenüber nicht eingestehen kann.
Ja, dass das Thema Scham ein großes Thema ist in solchen Geschichten, deckt sich eigentlich mit meinen Erfahrungen. Scham hält Menschen oft davon ab, sich bei anderen zu melden. Das ist einfach so. Aber eine echte Ferndiagnose und eine Einschätzung der Situation ist eigentlich weder für Bärbel noch für unseren Psychologen oder auch für uns beide möglich. Wir können ja nur vermuten, was hinter diesem Verhalten von Carsten stecken könnte. Wenn ihr zu Hause dazu noch irgendwelche neuen Ideen oder Input für uns habt, dann schreibt uns gerne.
Nach dem Anruf der jungen Männer von einem unbekannten Ort geschieht zunächst nichts. Es ist weiter Funkstille. Bärbels Sohn Carsten meldet sich nicht. Auch die Männer rufen nie wieder an.
Dann, Ende 2006, gibt es weitere Hinweise. Bei Bärbel treffen an Carsten adressierte Mahnungen ein. Es handelt sich hauptsächlich um offene Telefonrechnungen, wobei die dort angegebenen Nummern alle nicht erreichbar sind. Es ist auch eine Rechnung für ein unbezahltes Zugfahrticket durch die Schweiz dabei. Führt eine Spur ins Ausland? Konkrete Hinweise für die Suche ergeben sich aus den Mahnungen aber nicht. Carsten bleibt verschwunden. Warum diese Briefe an ihre Adresse geschickt werden, weiß Bärbel nicht. Und sie beginnt irgendwann, die Mahnungen ungeöffnet an die Absender zurückzuschicken.
Ja, das macht sie natürlich nur, weil sie Angst hat, sie muss sie bezahlen, wenn sie öffnet. Irgendwie, das kann man irgendwie auch nachvollziehen.
Ja.
Der interessanteste Punkt ist aber der, den du genannt hast, dass eine dieser Mahnungen aus dem Ausland kam, aus der Schweiz. Vielleicht war er zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr in Deutschland.
Ja, da ging es um Zugfahrticket in die Schweiz. Das scheint wirklich dafür zu sprechen, dass er gegangen ist.
Als du es eben gesagt hast, kam mir noch ein ganz anderer Gedanke. Wir denken ja die ganze Zeit darüber nach, warum meldet er sich nicht und wo ist er oder wo ist er untergekommen. Mir kam eben der Gedanke, vielleicht ist es ja auch einfach sein gutes Recht, sich nicht zu melden. Also
ja, natürlich ist es nach dem Buchstaben des Gesetzes sein gutes Recht. Das ist ja auch immer das, was die Polizei am Anfang sagt. Der ist volljährig, der ist geschäftsfähig.
Die Polizei würde übrigens ja gar nicht suchen.
Nein, die würde nicht suchen, außer es gäbe Hinweise auf ein Verbrechen. Aber es gibt ja auch noch die sogenannte moralische Verantwortung. Also ein Kind, auch ein Erwachsenes, das nicht schlecht von den Eltern behandelt wurde, das ist ja klar, das ist was ganz anderes. Aber ein Kind hat, finde ich, schon die Verantwortung, seinen Eltern mitzuteilen, wie es ihm geht. Also er weiß ja ganz genau, wie seine Mama tickt. Wir hören das ja auch. Die Bärbel ist ja krank vor Sorge. Also ich finde, natürlich hat man die Verantwortung, und niemand hat nicht das Recht, einfach so seinen Eltern zu verschweigen, wo man ist.
Das ist genau, wie du sagst, man hätte das Recht, aber die moralische Verantwortung ist wahrscheinlich eine andere.
Absolut. Die Gründe für Carstens Verschwinden kennen wir nicht. Aber plötzlich, 7 Jahre nach dem Besuch seiner Eltern in Baden-Württemberg, am 15. März 2012, passiert das inzwischen Unvorstellbare.
Und dann im März 2012 waren wir bei meinem Vater und wir wollten an der Tag wieder nach Hause fahren. Und abends, kurz nach 9:30, klingelt Telefon. Mein Vater gibt mir das Telefon rüber und ich sage, ja, hallo, habe ich meinen Namen gesagt. Mit Mama Ruhe. Ich sage, hallo, wer ist denn da? Hier ist Herr Schmidt. Ich sage, Vati, kennen wir den Herrn Schmidt? Kurz nach 9:30 abends? Nein. Wollte ich auflegen mit dem Mass, sagt jemand zu mir, na Mutter, hier ist dein Sohn.
Bärbel kann es zunächst nicht fassen. Vor lauter Aufregung kann sie nicht mal beurteilen, ob die Stimme am Telefon die ihres Sohnes ist. Sie zittert am ganzen Körper und reicht das Telefon an ihren Mann weiter. Als sie wieder Luft bekommt, spricht sie nochmals mit dem Anrufer. Sie hat Angst, dass es sich um einen Betrüger handeln könnte. Deshalb fragt sie den Mann nach dem Geburtsdatum ihres Sohnes und nach Dingen, die nur er wissen kann. Der Anrufer beantwortet alles richtig und langsam erkennt Bärbel auch die Stimme ihres Jungen wieder. Es ist ihr Carsten. Ein richtiges Gespräch mit ihm ist nicht möglich, denn alle sind aufgewühlt und völlig durcheinander.
Ich war durch den Wind. So plötzlich und unverhofft alles und meldet sich nach 7 Jahren. Er hat bei meinem Vater angerufen, er wollte die Telefonnummer von uns haben. Und zufälligerweise waren wir gerade noch dort. Wir konnten gar nicht richtig erzählen. Wir waren eigentlich überfahren gewesen, so geschockt, aber gut geschockt auf eine Art. Aber das musste erst mal verarbeitet werden, glaube
ich. Auf jeden Fall haben sie dann begonnen, wieder ein richtiges, regelmäßiges Verhältnis aufzubauen.
Genauso ist es. Ihr Sohn meldet sich nicht nur kurz, um dann wieder abzutauchen. Nein, im März 2012 ist dann alles anders. Dass dies nicht so bleiben wird, ahnt Bärbel damals nicht.
Bei uns hat er denn wirklich jeden Tag angerufen. Manchmal war das Gespräch ein bisschen laut, weil er unterwegs war, sagt er. Aber das hat man auch am Telefon gehört, dass er unterwegs war, ob arbeitsmäßig oder sonst was, wissen wir nicht. Aber er hat viel von der Arbeit immer erzählt. Und das war uns so egal. Weil wir endlich kapiert haben, wir haben unser Kind erstmal hier am Hörer. Und das war für uns so viel wert. Der war auch lieb und nett. Wir konnten es nicht begreifen. Wirklich, wir waren glücklich, happy, dass wir unseren Sohn am Telefon hatten. Und wir haben regelrecht schon jeden Tag auf den Anruf gewartet. Ja.
Ach Mensch, die arme Mutter.
Ja.
Aber das ist doch verrückt. Nach 7 Jahren Funkstille ruft Bärbels Sohn jeden Tag an.
Und es scheint ihm gut zu gehen. Er redet von einem Job, er ist gut gestellt und er ist fröhlich.
Ja.
Aber was glaubst du, warum er sich dann auf einmal plötzlich wieder täglich meldet?
Das ist in der Tat, finde ich, ungewöhnlich,
ja,
nach so langer Funkstille. Was mir da ein bisschen in den Kopf kommt, ist, vielleicht hat er Angst oder eine Vorahnung, dass er irgendwann ganz untertauchen muss.
Ah.
Vielleicht will er seiner Mutter, seinen Eltern noch so viel Kontakt geben, wie jetzt noch möglich ist. Weißt du, was ich meine?
Aber dann gehst du von einem größeren kriminalistischen Problem aus.
Das weiß ich nicht, nur das passt halt in den Rest der Fragen, die man sich stellt. Also ich finde, dass das sich danach anfühlt ein bisschen, aber das sind natürlich alles Vermutungen.
Zu dem Zeitpunkt ist es Frühjahr 2012, es wird langsam Sommer und es bleibt nicht nur bei Telefonaten. Irgendwann wollen die sich auch treffen.
Irgendwann hat unser Sohn uns vorgeschlagen, wir treffen uns mal irgendwo. Dann hat er den Ort vorgeschlagen und da haben wir uns 12 im Juni oder Juli getroffen. Übers Wochenende, wir sind dahin gefahren, ja. Und er kam dann ein bisschen später, ja, weil er im Verkehr war, keine Ahnung. Da hat er ein Auto irgendwie gehabt, ob es sein Auto war, keine Ahnung. Und das Wochenende war schön, da waren wir da spazieren gewesen, wir waren essen gewesen. Ich sag, was hat Mutti und Vati verkehrt gemacht? Warum hast du den Kontakt abgebrochen? Mutti oder Vati, ihr habt nichts verkehrt gemacht. Im Gegenteil, ihr wart liebevolle Eltern. Ich sag, nur bleibt mal auf dem Teppich. Er hatte uns praktisch mehr wie in den Himmel gehoben. Das war für mich übertrieben. Und da hat er noch damals gesagt, er kommt Weihnachten mal nach Hause. Ich sag, wirklich? Ja, ich komme. Ich sag, wir würden uns sowas von freuen. Du bist immer willkommen bei uns. Also wir sind mit einem sehr gutes Gefühl nach Hause gefahren. Wir haben gedacht, ja, es wird. Und was lange dauert, wird gut, haben wir gesagt. Dann haben wir wieder jeden Tag telefoniert.
Ja, man könnte tatsächlich meinen, das sei jetzt das schöne Happy End dieser Geschichte. So fühlt es sich jetzt ein bisschen an, aber weit gefehlt, leider.
Leider ja, man muss noch mal kurz erinnern, wir kennen im Moment nur Bärbels Seite der Geschichte und natürlich ist das nicht das Ende unserer ganzen Geschichte, denn unser Podcast heißt ja Spurlos.
Kurz nach dem Treffen im Spätsommer 2012 wird Bärbel operiert. Sie hat Probleme mit der Schulter und mit der Halswirbelsäule.
Da hat er auch jeden Tag meinen Sohn im Krankenhaus angerufen. Mutti, wie geht's dir? Alles gut? Ich sag, alles gut. Nun braucht es seine Zeit zum Heilen. Ich bin nach 3 Wochen da zur Kur. Und er hat jeden Tag hat mein Kind angerufen. Jeden Kind. Wir haben jeden Abend dann telefoniert. Wir haben uns immer eine Zeit ausgemacht. Ich hatte ja auch Behandlungen. Sagt der Mutti, machen wir auf den Abend. Dann waren die 3 Wochen Kur rum. Ich kam Anfang Dezember dann nach Hause. Da habe ich ihn angerufen. Ich sag, ich bin zu Hause. Und er sagte, Mutti, ich kann jetzt nicht reden, ich sitze am Steuer. Und ich habe auch so ein, dass Autos gefahren sind, so ein Geräusch gehört. Also das muss gestimmt haben. Ich sag, rufst du zurück? Ja, Mutti. Ja, gewartet, gewartet. Mutti hat es wieder nicht ausgehalten. Er ist nicht mehr ans Telefon gegangen. Und seitdem ist die Verbindung nur 10 Jahre schon wieder unterbrochen. Seit dem 6. Dezember, späten Nachmittag, haben wir dann nichts mehr von ihm gehört. 2012, das letzte Mal. Und war Nikolaus da. Und da, und mir fehlt da, du fehlst mir. Komm einfach nach Hause. Oder melde dich.
Tut mir wirklich so leid.
Ja. Wir können noch mal kurz zusammenfassen. 2005 war der Besuch der Eltern in Baden-Württemberg. Dann der erste Kontaktabbruch. 7 Jahre lang kein Lebenszeichen von Carsten. Im März 2012 meldet er sich plötzlich. Alles ist super. Dann bis zum 6. Dezember 2012 täglicher Telefonkontakt, ein enger Kontakt, muss man sagen, zwischen Carsten und seinen Eltern. Und im Sommer 2012 sehen sie sich dann sogar. Und dann, seit dem Nikolaus 2012, plötzlich nichts mehr. Kein Anruf, kein Brief, keine Nachricht. Carsten ist verschwunden, spurlos.
Ja.
Und ich, wenn man Vermisstenfälle normalerweise hört, dann denkt man immer, ein Mensch geht von der Disco nach Hause oder verschwindet oder solche tragischen Fälle, dass es hier so einen Punkt gibt, da ist der Mensch verschwunden. Hier wirkt es irgendwie wie ein Auf und Ab, wie so ein Verschwinden auf Raten.
Ja, das stimmt.
Woran liegt das?
Also, wenn Menschen verschwinden, gibt es vier große Gruppen von Gründen. Zum einen, Nummer eins ist das Aussteigen, Untertauchen. Mhm. Also selber wählen, ich gehe weg. Zweitens, ein Unfall. Ah. Drittens, der Suizid. Und viertens, ein Verbrechen. Das sind die vier Gründe.
Was vermutest du hier?
Ich kann mir gut vorstellen, dass er untergetaucht ist, willentlich. Das ist das Fragezeichen.
Ich würde fast diese anderen Gründe zum Teil ein bisschen ausschließen, weil er hat sich ja schon mal eine lange Zeit nicht gemeldet und er ist wiedergekommen und es ging ihm gut. Also er hatte Arbeit, es ging ihm gut, also und es war soweit alles in Ordnung.
Ja.
Da gerade weil es so ein Auf und Ab ist und so nicht plötzlich, kann man von den schlimmeren Sachen wie Unfall und so weiter, glaube ich, kann man das ausschließen. Für mich klingt es, aber wie gesagt, es sind gefühlte Werte, auch ein bisschen nach einem freiwilligen Ausstieg. Außerdem muss man auch sagen, wäre die Mutter ja benachrichtigt worden, wenn was Schlimmes passiert ist. Also ich glaube, dass er nicht mehr lebt, können wir eigentlich komplett ausschließen.
Nee, da muss ich dir widersprechen. Ich gehe davon zwar auch nicht aus, aber objektiv muss man sagen, theoretisch kann er verunfallt sein in einem unwegsamen Gebiet, wo er bis heute nicht gefunden wurde. Er könnte auch ermordet worden sein und die Leiche ist nicht gefunden. Oder es ist das Gleiche passiert. Die Leiche wurde gefunden, aber ohne Papiere, ohne Reisepass. Da sind wir wieder beim Reisepass-Thema. Und wenn er dann in keiner DNA-Bank zu finden ist, dann kann es auch sein, dass er einfach nicht identifiziert worden ist bis heute. Aber wie gesagt, davon gehe ich nicht aus. Nur du kannst es nicht komplett ausschließen. Ne?
Nee, die Möglichkeiten gibt es alles. Das ist richtig.
Bis heute weiß Bärbel nicht, was aus ihrem Jungen geworden ist. Geht es ihm gut? Wo lebt er? Lebt er überhaupt noch? Und warum meldet er sich nicht mehr? Bärbel hat so viele Fragen und sie hat keine Antworten.
Wir haben gegrübelt ohne Ende. Nachgedacht. Warum? Wieso? Wo ist er? Aber wir haben keine Antworten, keine Erklärung. Ich habe dann immer gesagt, wenn er irgendwo mal abgerutscht ist, aber aus Fehlern lernt man, melde dich, komm nach Hause, kriegen wir alles auf der Reihe. Es braucht vielleicht Zeit, aber es wird. Aber und das war ja nur eben so schlimm. Nach die 7 Jahre, dann hatten wir das gute halbe Jahr den Kontakt und bricht von heute auf morgen den Kontakt wieder ab. Und das kann man nicht verstehen.
Es ist ja wirklich nicht zu verstehen. Und ich glaube, egal was passiert ist, müssen wir davon ausgehen, dass Bärbels Sohn in größten Schwierigkeiten steckt. Seit dem 6. Dezember, dem Nikolaustag 2012, fehlt von ihm jede Spur. Nach über 10 Jahren verzweifelter Suche hat sich Bärbel vor einigen Monaten an mich gewandt. Und wir haben versucht, den heute 45-jährigen Carsten zu finden. Man muss sagen, zur Erklärung, in so einem Fall setzen wir uns als Team einfach zusammen. Ich glaube, ganz ähnlich wie das Ermittler in so Cold Cases auch machen und versuchen ganz neu zu denken, was ist alles möglich? Da ist auch wirklich jede Idee erlaubt, ne?
Ja. Absolut. Wir haben ja natürlich auch mittlerweile ein großes Netzwerk, wenn wir uns auf die Suche begeben. Aber das ist natürlich ein besonders schwieriger und mysteriöser Fall.
Unsere Suche nach Carsten beginnt in Baden-Württemberg, in der Stadt, in der ihn seine Eltern 2005 besuchen. An der Adresse von damals ist er natürlich nicht mehr gemeldet. Aber tatsächlich gibt es noch eine weitere Adresse im gleichen Gebiet, bei der er laut den Behörden gewohnt hat. Die haben wir unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass es wohl zu der Zeit damals keine reguläre Wohnadresse war. Alles deutet darauf hin, dass man hier jeweils nur vorübergehend untergekommen ist, was die Recherche natürlich noch erschwert. Wir konnten Carsten nicht finden. Laut unseren Quellen gibt es nach der vorübergehenden Meldung an der zweiten Adresse keinerlei Hinweise mehr darauf, dass Carsten überhaupt irgendwo in Deutschland gemeldet war oder gemeldet ist. Dies kann jetzt zwei Dinge bedeuten. Entweder hat Bärbels Sohn Deutschland verlassen oder er wollte bzw. konnte sich bei den Behörden nicht erneut anmelden. Über die Gründe können wir hier nur spekulieren.
Die einzige Hoffnung, die man bei dem Fall hat, ist, dass er ja schon eine sehr lange Zeit untergetaucht war und man davon ausgehen kann, dass das jetzt wieder der Fall ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass er irgendwo da draußen ist und dass er uns vielleicht sogar hört, irgendwie auf irgendwelchen Wegen.
Ja, das wäre wirklich ganz toll, vor allem für die Mutter.
Ja, man muss nochmal sagen, wir haben da ja den Namen geändert, wir mussten den ändern aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber er wird sich selber ja erkennen und vielleicht erkennen auch einige Leute die Punkte, die wir nennen konnten. Und natürlich kann er oder jeder, der einen Hinweis hat, sich jederzeit bei uns melden.
Was mag in Carsten vorgehen? Wird es für ihn jetzt von Jahr zu Jahr leichter, die Trennung aufrechtzuerhalten? Oder wird es schwerer? Wie fühlt sich Bärbels Sohn? Der Psychologe Ulrich Schmitz schätzt die Situation folgendermaßen ein.
Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Eigentlich hatte ich was anderes vor und in so eine Gefühlslage wird er hineinkommen. Aber an all den Stellen, wo Mütter und Kinder irgendwie zusammenkommen, bei uns jetzt beispielsweise Ostern, Weihnachten, Geburtstage und so, ist das Thema immer präsent. Und er muss an diesem Tag jedes Mal aufs Neue sein Urteil, ich melde mich dann nicht mehr, bestätigen. Das kostet Kraft und wahnsinnig viel Energie.
Ja, das deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen und das hält Menschen leider so oft davon ab, sich zu melden dann auch.
Positiv bedeutet das ja, dass er oft auch dran denkt und das erhöht auch die Chancen, dass er sich irgendwann nochmal wieder meldet.
Die Abschlussworte unseres Podcasts hat Bärbel.
Mein Sohn, wenn du was hörst, den Aufruf, melde dich einfach. Melde dich. Du musst nicht gleich wieder nach Hause kommen, wenn du das nicht möchtest. Aber du bist immer herzlich willkommen bei mir. Du weißt auch, wo wir wohnen. Wenn du nur anrufst, dir eine Nummer suchst oder schreibst. Das ist mein letzter Wunsch. Bevor ich meine Augen mal zumache. Bin so ratlos. Komm nach Hause und melde dich.
Tja, das ist heute leider ein Fall mit einem großen Fragezeichen am Ende. Wir wünschen Bärbel auf jeden Fall an dieser Stelle ganz, ganz viel Kraft und Mut weiterhin.
Wir haben mit unserer Recherche ja noch nicht aufgehört. Wir bleiben auf jeden Fall an der Geschichte dran. Sollte sich da was ergeben, kommen wir darauf zurück. Und sollte irgendeiner unserer Zuhörer jetzt gerade eine Idee haben, wo wir ansetzen können, alle Kontaktadressen, wie man uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.
Michael, ganz herzlichen Dank fürs Miterzählen.
Ja, danke. Es war eine tragische Geschichte, aber eine spannende, mysteriöse.
Ja. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.